Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der ehemalige Bundeskanzler und Unternehmer Sebastian Kurz. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kurz, Ihr Unternehmen Dream ist seit vergangener Woche mit der neuen Finanzierungsrunde jetzt 3 Milliarden Dollar wert. Ihr Anteil fast 500 Millionen Dollar. Wie geht es einem, wenn man da eines Tages so als halber Milliardär aufwacht?
Naja, also das ist bei allem Respekt für Österreich, aber ein bisschen eine Verkürzung. Also habe ich mich gefreut, dass wir diese Finanzierungsrunde gemacht haben und dass alles gut gegangen ist, ja. Und gleichzeitig ist ja doch jetzt schon ein jahrelanger Weg. Ich habe vor 4,5 Jahren die Politik verlassen, vor 3,5 Jahren habe ich mit meinem Partner das Unternehmen gegründet und damals haben wir gestartet mit null. Ja. Dann haben wir die ersten paar Mitarbeiter gehabt in einem winzigen Büro in Tel Aviv. Dann hat sich es Gott sei Dank gut entwickelt und wir haben mehrere Finanzierungsrunden gemacht. Und ja, dass wir jetzt nochmal über 250 Millionen da geraced haben, führt dazu, dass wir weiter schnell wachsen können, das Team nochmal massiv erweitern können und investieren können in die Entwicklung neuer Modelle, was ja sehr, sehr kostenintensiv ist. Mhm. Und insofern war es ein wichtiger, ein guter Schritt, aber es geht natürlich Hand in Hand mit einer hohen Erwartungshaltung, mit viel, was wir jetzt da in den nächsten Monaten zusammenbringen müssen. Und ja, es ist ein sehr schnell wachsendes Unternehmen, wie es halt ist in dieser Venture-Welt. Aber es heißt auch, dass man das weiter zustande bringen muss, was auch ein gewisser Druck ist.
Wie ist Ihre Rolle da bei Dream eigentlich?
Also ich habe es gemeinsam mit meinem Partner gegründet, der mehr von der technischen Seite auch Ahnung hat, natürlich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in dem Bereich. Insofern haben wir, glaube ich, eine ganz gute Aufgabenverteilung. Er ist wesentlich mehr in Tel Aviv, ich bin mehr an den anderen Standorten, bin sehr viel unterwegs, einerseits was unsere Investoren betrifft, was Kunden betrifft, was Joint-Venture-Partner betrifft, mit denen wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam verkaufen, gemeinsam entwickeln. Und ich würde mal sagen, in so einem jungen Unternehmen, ja, das natürlich noch immer ein Startup ist und das gleichzeitig aber sehr schnell wächst, gibt es mehr als genug zu tun für alle Beteiligten.
Jetzt ist es ja so, Dream nutzt ja viel künstliche Intelligenz, um vor Cyberangriffen zu schützen, Staaten, kritische Infrastruktur. Aber was genau macht Dream jetzt eigentlich? Weil das klingt natürlich, muss man sagen, alles sehr theoretisch.
Nein, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr einfach praktisch erklärbar. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist, glaube ich, mittlerweile unumstritten, dass künstliche Intelligenz alles verändern wird, ja, ganz viele Industrien verändern wird, die Art und Weise, wie Prozesse ablaufen, verändert, Einfluss hat auf unzählige Bereiche von der inneren Sicherheit bis zur Medienlandschaft, die sich wahrscheinlich verändern wird. Und wir sind mit der These gestartet, dass künstliche Intelligenz zum einen auch Cyberangriffe verändern werden und dass Hacker ganz neue Möglichkeiten haben werden und daher auch Cyberabwehr ganz neu gebaut werden muss. Und zum Zweiten sind wir mit der These gestartet, dass es nicht nur amerikanische und chinesische Player geben sollte, sondern dass Staaten, große Unternehmen auch unabhängiger von diesen großen amerikanischen oder chinesischen Anbietern sein sollten und ihre eigenen Modelle brauchen, ihre eigenen Angebote brauchen, wo keine Daten abfließen können, wo nicht Daten auf eine Cloud hochgeladen werden müssen, sondern Modelle, die on-prem, air-gapped, teilweise ohne Internetverbindung funktionieren, gerade wenn es um so sensible Daten geht. Und insofern ist das erste Produkt, das wir gebaut haben, eine KI-basierte Cybersicherheitslösung. Und das zweite Produkt, das wir gebaut haben, ist im Intelligence-Bereich, also dort, wo es um sensible staatliche Daten geht, die man einfach nicht mit anderen Ländern oder großen Anbietern oder teilen kann oder auf die Cloud hochladen kann.
Und Ihre Kunden sind eher Staaten?
Staaten und große Unternehmen. Ja, genau. Mhm.
Was ist denn Ihr Ziel mit Dream? Soll es mittelfristig an die Börse gehen oder wo wollen Sie hin mit dem Unternehmen?
Na, also mein wichtigstes Ziel ist, dass wir das, was wir gebaut haben, stetig weiterentwickeln, dass wir unseren Kunden auch den Mehrwert liefern, den sie brauchen. Mein Ziel ist als Europäer, dass wir es schaffen, auch als europäisch-israelisches Unternehmen, da Angebote zu bauen, die gut sind, die wettbewerbsfähig sind und wo es am Ende nicht eine hundertprozentige Abhängigkeit von Amerika oder China gibt. Und das ist das, was uns antreibt. Und ja, natürlich kann das in einen Börsengang münden. Derzeit sind wir noch privat, aber ja, mittelfristig ist ein Börsengang ein Thema.
Sie haben jetzt die EU angesprochen. Jetzt muss man es ja eigentlich sehr hart sagen. Die EU tut sich bei AI primär mit Gesetzen und Regulierungen beschäftigen. Stichwort auch
leider, ja.
AI Act. Wenn Sie das auch vergleichen mit den USA, mit Asien, Sie sind ja viel unterwegs, hat die EU da nicht längst den Anschluss verpasst bei künstlicher Intelligenz?
Ja, total. Und ich finde es höchst problematisch, weil ich glaube, wir sind ja seit einiger Zeit gewohnt als Europäer, dass wir Produkte nutzen, die aus den USA kommen und wir sind sozusagen die Kunden. Ne? Also egal, ob es das iPhone ist oder ob es Google ist oder ob es Microsoft ist oder ob es Facebook oder Twitter oder anderes ist, das sind alles amerikanische Konzerne. Das Schlechte für uns Europäer ist, dass die Gewinne dort stattfinden, aber es war nie die Frage, ob wir Zugang haben. Jetzt im Bereich künstliche Intelligenz gab es das erste Mal, finde ich, vor einigen Wochen eine Entscheidung, die uns alle wachrütteln sollte. Denn die amerikanische Regierung hat von einem Tag auf den anderen beschlossen, dass eins der besten Modelle der Welt von Anthropic nur noch in Amerika verwendet werden darf. Also von einem Tag auf den anderen wurden Europa und andere Teile der Welt abgeschnitten. Ja, so wie wenn es heißen würde, von heute auf morgen gibt es in Europa kein Google mehr. Und das ist etwas, was, glaube ich, anders zur Sorge geben sollte, weil das bedeutet, dass wir nicht mehr nur in der Falle sind, dass sozusagen andere an uns verdienen, sondern dass wir vielleicht in eine Zeit jetzt kommen, dass andere entscheiden, was dürfen wir überhaupt verwenden und was nicht. Und wenn man bedenkt, dass künstliche Intelligenz für die Produktivität, für die Wettbewerbsfähigkeit, aber auch für die Frage, wie effizient kann man eine staatliche Verwaltung aufsetzen, immer relevanter wird, da eine hundertprozentige Abhängigkeit zu haben, das halte ich für sehr problematisch. Und darum, glaube ich, muss Europa dringend aufwachen, muss wesentlich aktiver in dem Bereich werden. Nicht nur regulieren, sondern versuchen.
Geht das Ihrer Meinung nach noch? Weil man muss sagen, das ist ja mittlerweile ein Speed, der da vorgegeben wird aus Amerika und auch aus Asien. Die sind ja meilenweit vor uns.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, aufzugeben wäre dramatisch, weil wenn man sich alle Studien anschaut, dann gehen die eigentlich fast alle davon aus, dass die Veränderung durch diese Revolution der künstlichen Intelligenz, dass die mehr Auswirkungen auf die Produktivität hat als die Einführung des Internets oder zuvor die industrielle Revolution. Das heißt, das wird ein unglaublicher Treiber in der Wirtschaft sein. Das wird ganz viel auf den Kopf stellen. Und ich glaube, da sozusagen zu glauben, okay, man hat den Anschluss verloren, es wird nichts mehr, konzentrieren wir uns auf andere Branchen, das glaube ich, wird einfach nicht möglich sein. Die großen Modelle, da wird es extrem schwierig bis unmöglich aufzuholen, aber in den Anwendungsfällen, in kleineren Modellen, in ganz vielen anderen Bereichen, da ist noch immer viel möglich und ich glaube, das ist wichtig, dass Europa da in die Gänge kommt.
Wie sehen Sie da eigentlich die Rolle von Österreich? Ich meine, jetzt sind Sie zwar in Österreich tätig, Ihr Unternehmen, die Entwickler sitzen allerdings alle in Israel. Welche Rolle kann Österreich als kleiner Staat da spielen?
Also ich glaube, es ist jetzt keine Frage, welche Rolle kann ein Staat spielen in diesem Bereich, aber gibt es in Österreich und auch in Deutschland und unserer Region viele Talente? Ja, definitiv. Und gibt auch viele tolle Unternehmen in dem Bereich. Ich glaube, da gibt es eh viel. Die Politik auf europäischer Ebene sollte nur versuchen, denen zumindest nicht im Weg zu stehen. Ja, ich bin ja eh nicht der größte Fan von Förderungen und Förderungen, weil also sozusagen oft geht allein genug und es braucht gar keine Förderung. Nur im Weg stehen sollte man nicht. Und ich glaube, diese Idee in Europa, alles zu Tode zu regulieren, bevor es überhaupt begonnen hat, die ist brandgefährlich. Und ich glaube einfach, mit weniger Regulierung und mehr Offenheit und einen positiveren Zugang dazu und mehr Freude an Innovation und mehr Stolz, was da alles technisch möglich ist, da wäre schon viel geholfen.
Jetzt unabhängig von der KI, muss man sagen, spielt ja die EU bei weltpolitischen Entscheidungen in den letzten Jahren überhaupt nur noch eine Rolle an der Seitenlinie, um es vorsichtig auszudrücken. Was ist da schiefgelaufen? Wie konnte Europa das so ins Abseits driften?
Ja, ich glaube, zum einen fällt Europa natürlich sozusagen wirtschaftlich zurück. Andere holen da massiv auf und meistens geht wirtschaftliche Stärke, militärische Stärke und dann auch Einfluss, das geht irgendwie immer miteinander Hand in Hand. Das ist, würde ich sagen, eine Wahrheit. Und die zweite Wahrheit ist, dass ich glaube, dass einfach Europa teilweise auch politisch falsch abgebogen ist in den letzten Jahren und ganz viele Maßnahmen, die es gab im Bereich Klimaschutz, die dazu geführt haben, dass man die eigene Industrie zerstört. Transgender und sonstige Debatten, die dazu geführt haben, dass uns viele einfach im Rest der Welt nicht mehr ganz für voll genommen haben. Ich glaube, das waren so viele Dinge gleichzeitig, die ein bisschen zu diesem Bedeutungsverlust geführt haben. Aber wie soll ich sagen, so wie sich's ins Negative bewegen kann, kann sich's auch wieder ins Positive bewegen. Und als Österreicher hoffe ich sehr, dass Europa auch wieder die Kraft entwickelt, wieder eine wirtschaftsfreundlichere Politik zu machen, zu wissen, dass Wettbewerbsfähigkeit notwendig ist, weil sonst werden wir irgendwann völlig zurückfallen in der Migration, nicht die reinzulassen, die wir alle nicht brauchen. Ja, und ich glaube sozusagen, das zu tun, was einem der Hausverstand sagt, ist richtig. Und wenn das passiert, glaube ich, kann Europa auch wieder aufholen und gewinnen.
Aber sehen Sie da ein Umdenken?
Also für mich geht es nicht immer schnell genug, aber ein Stück weit habe ich schon das Gefühl, dass jetzt, weiß nicht, in der Migration schon einige draufgekommen sind, dass das nicht richtig ist, eine Politik der offenen Grenzen. Ich glaube, dass im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit schon immer mehr draufkommen, dass wenn wir einfach nicht wettbewerbsfähig sind, dass Jobs weg sind, ja, dass Steuereinnahmen weg sind, dass sich das alles budgetär nicht mehr ausgeht. Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein bisschen manchen der Knopf aufgeht, aber ja, grundsätzlich glaube ich, wäre mehr und schneller wichtig, insbesondere wenn man sich anschaut, wie aktiv andere Teile der Welt sind.
Apropos andere Teile der Welt, ich würde noch gerne auf den Iran kommen. Sie sind ja viel im Nahen Osten unterwegs und ich kann mich erinnern, wir haben kurz nach dem Angriff auf den Iran darüber gesprochen und sie haben das eigentlich sehr positiv bewertet und auch große Hoffnungen gehabt, dass es zu einem Regime-Change kommen kann. Ist nicht passiert, muss man sagen. Das Ganze hat sich etwas anders entwickelt. Jetzt gibt es ein Friedensübereinkommen, das aber auch erst in Details ausverhandelt wird. War dieser Angriff im Nachhinein ein Fehler der USA und Israels? Oder hat man zu früh aufgegeben? Was ist da schiefgelaufen, Ihrer Meinung nach? Also, geändert hat sich eigentlich nichts, außer dass die Straße von Hormuz zwischenzeitlich gesperrt war.
Also, um ehrlich zu sein, ich habe mir mehr erhofft und hätte mir auch erwünscht, dass es zu einem Regimewechsel kommt. Ich war mehrmals im Iran. Der Iran ist ein Land mit einer jungen Bevölkerung, mit einer eigentlich sehr gebildeten Bevölkerung, ein Riesenland und hat ein wirklich gefährliches, verrücktes und religiös indoktriniertes Regime, das einfach eine Gefahr für die Menschen dort, für die Region, für die ganze Welt ist. Die Masse des Terrorismus, die wir erleben, nicht nur im Nahen Osten, sondern auch wenn es in Europa oder wo stattfindet, ist aus dem Iran unterstützt. Also, dass dieses Regime sich noch immer halten kann, ja, obwohl die Amerikaner und die Israelis sehr erfolgreich da gerade in den ersten Tagen des Kriegs waren, macht mich traurig, ja, vor allem auch für die Menschen im Iran, weil die Hauptleidtragenden sind. Und wir alle müssen uns einfach bewusst sein, solange es dieses Regime dort gibt, wird weiterhin Terror unterstützt, wird weiterhin dieses kranke Gedankengut in aller Welt unterstützt. Und das wirkt sich ganz negativ auf die Region aus, aber das betrifft uns auch in Europa. Also wenn irgendwelche jungen Leute bei uns sich radikalisieren und auf einmal Fanatiker werden, also das betreibt ja jemand, ne? Und das finanziert ja jemand. Und da gibt es ja jemanden, von dem das ausgeht. Und das ist natürlich ganz stark getrieben durch Kräfte im Iran. Und darum, ja, bin ich glücklich mit der Situation, wie sie ist. Gibt es eine einfache Lösung? Nein, weil viele verständlicherweise kriegsmüde sind und auf der anderen Seite sozusagen jeder Deal ein schlechter Deal ist. Also es ist keine einfache Situation. Für die Region in Summe bin ich optimistisch, weil das eine tolle Region ist, aber man stelle sich vor, das Regime würde fallen, dann gäbe es da ein Land mit fast 100 Millionen, das erwachen und aufblühen könnte. Solange das so ist, dramatisch für die Menschen dort, schlecht für die Region und indirekt auch gefährlich für uns.
Kommen wir abschließend noch nach Österreich und jetzt gar nicht so sehr in Ihrer Rolle als ehemaliger Bundeskanzler, sondern eher als Unternehmer. Die Stimmung im Land ist gelinde gesagt schlecht, man könnte es auch noch drastischer ausdrücken. Wir sind bei allen Wachstumsprognosen EU-Schlusslicht oder zumindest ganz hinten. Was läuft da schief in Österreich momentan?
Also bitte um Verständnis, ich habe, seitdem ich aus der Politik ausgeschieden bin, die Innenpolitik nicht kommentiert und das mache ich auch weiter nicht. Ich persönlich, ja, ich bin ein dankbarer Österreicher, ich lebe da, ich fühle mich da wohl, ich habe meine Kinder da, ich habe meine Familie, meine Freunde da. Also für mich ist jedes Mal schön, wenn ich nach Hause komme, bin viel unterwegs, aber ich freue mich immer, wenn ich da bin. Und ja, dass die Zeit jetzt keine einfache ist, glaube ich, allen bewusst.
Man muss natürlich die obligatorische Frage stellen. Es wird immer wieder gemunkelt, dass es ein Polit-Comeback von Ihnen geben könnte. Liebäugeln Sie damit?
Ich bleibe auch bei der Antwort wie immer. Ich habe gern Politik gemacht, war wunderschön. Ich genieße sehr, was ich jetzt machen darf. Und für mich ist das ein guter, schöner Abschnitt, da unternehmerisch tätig zu sein. Ich habe immer viel der Politik vom Unternehmertum geredet und gepredigt. Jetzt mache ich selbst, fühlt sich richtig an. Und insofern plane ich keine Politikrückkehr, bleibe ein politisch interessierter Mensch, bleibe auch mit vielen, die ich in der Politik kenne, im In- und Ausland in Kontakt. Aber das heißt nicht, dass ich selbst ein Amt anstrebe.
Ganz zum Schluss noch, weil viel darüber geschrieben wurde, über ein Treffen zwischen Ihnen und Herbert Kickl, ein Geheimtreffen. Was wurde da besprochen?
Also so geheim war es nicht, nachdem die Medien darüber berichtet haben. Nichts Spektakuläres. Ich glaube, ich habe es in der Vorfrage schon gesagt. Ich habe begonnen, mich politisch zu engagieren, da war ich 17. Ja, ich war 10 Jahre in der österreichischen Regierung. Ich habe das mein halbes Erwachsenenleben oder noch mehr gemacht. Also, dass ich viele Freunde, Bekannte, Kollegen, ehemalige Kollegen in dem Feld habe, ist ja bekannt. Und mit einigen davon halte ich weiterhin Kontakt im Inland, im Ausland. Nicht in einer übertriebenen Regelmäßigkeit, aber ab und zu einmal. Und ja, ich habe mich mit dem Herbert Kickl ausgetauscht. War gut. Viel spektakulärer als das ist es aber auch nicht.
Er soll in einer Clubsitzung gesagt haben, Sie hätten eingestanden ihm gegenüber, dass es ein Fehler war, damals auf seine Entlassung zu bestehen und diese Koalition Türkis-Blau damals zu beenden. War es ein Fehler?
Also auch da keine großen, glaube ich, Geheimnisse. Ich habe das schon mehrfach öffentlich gesagt, dass und dabei bleibe ich auch, dass ich zutiefst zufrieden war mit dieser Regierung. Ich glaube, dass diese Regierung damals zwischen der FPÖ und der ÖVP extrem viel fürs Land weitergebracht hat. Wir haben zweimal einen Budgetüberschuss erzielt, wir haben Reformen durchgeführt, wir haben die Arbeitszeit flexibilisiert, wir sind als Standort attraktiver geworden. Also da ist einfach ganz viel in die richtige Richtung gegangen, insbesondere auch im Migrationsbereich. Und ja, durch Ibiza gab es da ein unglückliches Ende. Und finde ich, dass es gut gewesen wäre, wenn es weitergegangen wäre. Ja, definitiv. Und dass ich jemand bin, der Mitte rechts tickt und glaubt, dass das gut ist für Europa. Ja, das ist bekannt. Also ich glaube, alles keine Überraschungen.
Herr Kurz, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.